Die Radio Wissen. Update.
Eine aktuelle Meldung am Anfang. Im FIFA-Skandal läuft jetzt auch ein Strafverfahren gegen Verbandschef Josef Blatter. Nach Angaben der Schweizer Bundesanwaltschaft wird er der Untreue verdächtigt. Dabei geht es um eine Zahlung von 2 Millionen Franken, und zwar an den Chef der UEFA, Michel Platini. Beide wurden von Ermittlern vernommen. Außerdem wurden die Büros von Blatter bei der FIFA in Zürich durchsucht.
Update.
Wir wollen Armut nicht mehr nur reduzieren, sondern sie beenden, binnen 15 Jahren. Das ist wichtig, das ist eine Veränderung.
Der Vertreter einer Hilfsorganisation aus Großbritannien fasst es zusammen. Die UNO hat sich viel vorgenommen. Sie will Hunger bekämpfen, extreme Armut besiegen, das Klima retten, Gesundheit und Bildung voranbringen. Die Zeit dafür 15 Jahre. Das alles soll auf dem UNO-Nachhaltigkeitsgipfel in New York beschlossen werden. Der hat heute angefangen und ist eines unserer Themen im D-Radio-Wissen-Update. Ich bin Raphael Krämer.
Kaum jemand hat geglaubt, dass wir es schaffen, mit Hilfe der Millenniumsziele die Kindersterblichkeit zu halbieren, zum Beispiel vor 15 Jahren. Das haben die Entwicklungsländer geschafft.
UNO-Ziele stehen nicht nur auf dem Papier, sie bringen auch etwas. Dieser Meinung ist unter anderem der Soziologe Christian Kroll, der die Millenniumsziele der UNO für die Bertelsmann-Stiftung untersucht hat. Die waren das Programm der UNO für die letzten 15 Jahre. Sie waren zum Teil ein Erfolg, es gibt zum Beispiel weniger Armut, teilweise aber auch nicht. Auch heute geht nicht jedes Kind der Welt zur Schule. Die UNO-Staaten wollen jetzt nachlegen. Extreme Armut soll zum Beispiel ganz verschwinden. Insgesamt gibt es 17 Ziele mit 169 Unterpunkten, die beschlossen werden sollen. Dazu sind mehr als 150 Staats- und Regierungschefs nach New York gereist. Bundeskanzlerin Merkel soll heute noch vor den Gipfelteilnehmern sprechen. Gestern hatte sie im Bundestag für die UNO-Ziele geworben. Für sie sorgen sie auf lange Sicht auch dafür, dass es weniger Flüchtlinge gibt.
Diese Agenda für nachhaltige Entwicklung kann somit auch als ein globaler Plan zur Verringerung von Fluchtursachen begriffen werden. Und alle sind Teil dieser Agenda, nicht mehr nur die Entwicklungsländer, sondern alle müssen ihren Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung leisten.
Alle, das betrifft auch Deutschland. Bei den neuen UNO-Zielen geht es ausdrücklich nicht nur um Entwicklungsländer, sondern zum ersten Mal auch um Schwellen- und Industrieländer. Nach einer Studie der Bertelsmann-Stiftung entspricht zum Beispiel die Landwirtschaft in Deutschland noch nicht den UNO-Zielen. Es wird unter anderem zu viel gedüngt. Dazu kommt, dass Deutschland zu viel Müll produziert. Auch Umweltministerin Barbara Hendricks sieht Nachholbedarf.
Es ist völlig klar, dass wir tatsächlich Ressourcenschonung weiter ausbauen müssen, dass wir die Energieversorgung umbauen müssen. Das wird auch bei uns noch Anstrengungen bedürfen und da müssen wir auch unsere eigene Lebensweise nochmal überprüfen.
Wie Deutschland konkret die UNO-Ziele umsetzt, soll der Bundestag in einem Jahr beschließen. Das ist ein Punkt, an dem die UNO-Ziele scheitern könnten. Die einzelnen Staaten entscheiden selbst, wie sie mehr Nachhaltigkeit erreichen. Die Ziele sind freiwillig. Soziologe Kroll sagt, wer sie verfehlt, braucht keine Konsequenzen fürchten.
Diese Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen sind nur politische Ziele, das heißt freiwillige Verpflichtungen, das sind keine juristisch bindenden Ziele. Im Klartext, es gibt also bei Nichterreichung der Ziele keinen blauen Brief aus Brüssel oder aus New York oder von sonst woher.
Aber der Erfolg der Strategien einzelner Staaten soll regelmäßig überprüft werden. Das soll Staaten unter Druck setzen, weil sich keiner gern bloßgestellt sieht. Und Deutschland ist laut Umweltministerin Hendricks nächstes Jahr eines der ersten Länder, die befragt werden.
Die öffentliche Aufmerksamkeit, dass sich rechtfertigen müssen vor der Weltöffentlichkeit, das ist der entscheidende Punkt.
Kein Kommentar, doch Meinung.
Im Netz wird in Kommentaren zum Nachhaltigkeitsgipfel unter anderem die Bundeskanzlerin kritisiert. Auf tagesschau.de bezeichnet Nutzer verwunderlich Angela Merkel als Lobbyistenkanzlerin und schreibt, wenn es um die Kontrolle der Industrie geht, sieht und hört unsere Bundesregierung nichts. Es ist schon jahrelang bekannt, dass die Autoindustrie schummelt. Genauso läuft es in der Lebensmittelindustrie, Landwirtschaft, Pharmaindustrie oder der Rüstungsindustrie. Statt innovativ und umweltfreundlich zu handeln, nutzt die Industrie diese Nachsichtigkeit schamlos aus. Generelle Zweifel an den Nachhaltigkeitszielen hat User To Be or What. Er schreibt, keine der Nationen, die sich in New York treffen, kann mit einem Ruhmesblatt aufwarten, sind doch alle im System der ausbeutenden Raubtierwirtschaft gefangen, die stets von nachhaltiger Zerstörung begleitet ist. Zeit Online-Leser Philosoph findet, dass ein wichtiges Ziel fehlt und nennt die Eindämmung des weltweiten Bevölkerungswachstums. Zitat: Davon lassen sich fast alle Großprobleme unserer Zeit ableiten. In den betroffenen Ländern müssen soziale Sicherungssysteme eingezogen bzw. verbessert werden, sodass Kinder nicht als die einzigen Garanten für Alterssicherung, Einkommen und mehr herhalten brauchen.
Was sonst noch wichtig war?
Auch in Deutschland sind Autos von Volkswagen unterwegs, bei denen Abgastests gefälscht wurden. Verkehrsminister Alexander Dobrindt spricht von 2,8 Millionen VW-Diesel.
Wir konnten auch feststellen, dass auch leichte Nutzfahrzeuge von Volkswagen betroffen sind.
Dabei geht es unter anderem um Kleinbusse und Transporter. Weltweit sollen die Abgaswerte von 11 Millionen Autos des Volkswagen-Konzerns geschönt worden sein. Gestern ist schon bekannt geworden, dass auch Autos in Europa dazugehören. Zwischen Bund und Ländern wird für die Flüchtlingshilfe viel Geld neu verteilt. Beim Flüchtlingsgipfel im Kanzleramt in Berlin haben sich die Teilnehmer darauf geeinigt, dass der Bund mehr zahlt. Er übernimmt 670 Euro pro Monat pro Flüchtling, bis das Asylverfahren durch ist. Für Kanzlerin Merkel sollen die Länder damit besser klarkommen.
Weil wir zwei Risiken übernehmen. Einmal das Risiko, wie lange dauert ein Bearbeitungsprozess für einen Asylbewerber. Und das zweite ist, dass wir auch für die Zahl der Asylbewerber natürlich Verantwortung tragen.
Unter anderem Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Rainer Haseloff ist damit zufrieden.
Je nachdem, wie sich die Zahlen entwickeln, sind wir auf jeden Fall immer auf der sicheren Seite, weil der Bund mitfinanziert. Das ist also eine strukturelle, dauerhafte Mitfinanzierung des Bundes.
Beschlossen worden ist auch, dass der Bund mehr Geld für den sozialen Wohnungsbau gibt. Außerdem für Flüchtlinge unter 18, die ohne Eltern in Deutschland ankommen. Für diese jungen Flüchtlinge haben Bundesrat und Bundestag heute ein neues Gesetz auf den Weg gebracht. Sie sollen, wie alle anderen Flüchtlinge auch, in Deutschland verteilt werden. Bis jetzt müssen sie dort bleiben, wo sie ankommen. Das sind oft große Städte wie Hamburg oder München. Die Homo-Ehe ist beschlossen. Zumindest hat sich der Bundesrat hinter einen Gesetzentwurf gestellt, der aber voraussichtlich im Bundestag scheitern wird. Die Länderkammer hat das Gesetz mit ihrer Mehrheit an rot- und grün regierten Ländern auf den Weg gebracht. Es sieht vor, eine Ehe von gleichgeschlechtlichen Paaren, der von Mann und Frau, völlig gleichzustellen. Damit wird sie Thema im Bundestag und zwingt möglicherweise Politiker dazu, Farbe zu bekennen. In CDU und CSU sind die meisten Abgeordneten gegen die Homo-Ehe. Die SPD ist als Teil des Regierungsbündnisses aber dafür. Eine Homo-Ehe ohne Einschränkungen wird in Deutschland seit einigen Monaten diskutiert. Im Mai hatten die Menschen in Irland bei einer Volksabstimmung dafür entschieden.
Wir laufen gerade durch ganz Wuppertal, von Sparkasse zu Sparkasse und selbst hier am Schalter ist nichts.
Wir wollten Geld wechseln und es geht leider nicht. Jetzt müssen wir gucken, dass wir woanders hingehen.
Wer bei der Sparkasse ist und an Geld wollte, hatte heute im Zweifel Pech. Viele Geldautomaten der Sparkassen funktionieren nicht. Deren Kunden kamen auch bei anderen Banken nicht an ihr Geld. Betroffen waren Geldautomaten in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Bremen, dem Saarland und in Nordrhein-Westfalen. Dahinter stecken Probleme eines Dienstleisters in Frankfurt, der für mehrere Sparkassen Rechenzentren betreibt. Was dort die Netzwerkstörung ausgelöst hat, ist nicht bekannt.
Was noch wichtig wird.
In Katalonien in Spanien sind am Sonntag Wahlen. Dabei geht es zwar offiziell nur um die Abgeordneten im Regionalparlament der Region. Kataloniens Regionalregierung will die Wahl aber zu einer Art Volksabstimmung machen. Darüber, ob sich der Landesteil von Spanien abspalten soll. Auch andere Parteien stellen sich hinter das Ziel. Was ein Erfolg für die Separatisten am Sonntag genau für Folgen hat, ist noch nicht klar. Erwartet wird, dass sie dann einen neuen Anlauf im Streit mit der spanischen Regierung nehmen. Die hatte einer echten Volksabstimmung über die Unabhängigkeit Kataloniens eine Absage erteilt.
Und sonst in der Welt?
In Russland sind jugendliche Schwule und Lesben mal wieder an den Pranger gestellt worden. Die Medienaufsicht hat ein soziales Netzwerk gedrängt, den Zugriff auf ein wichtiges Forum für junge Homosexuelle zu kappen. Laut der Behörde verstößt das Forum gegen das Verbot von sogenannter Homopropaganda. Die Behörde hat den Verdacht, dass auch Apple dagegen verstoßen hat. Anlass sind hier Emojis. Nach Ansicht der russischen Zensoren stellen einige Symbole, die so wörtlich nicht traditionelle sexuelle Beziehung unter Jugendlichen dar. Seit 2 Jahren sind in Russland positive Äußerungen über Homosexualität in Anwesenheit Minderjähriger unter Strafe gestellt. Kritiker beklagen, das erschwere etwa die AIDS-Vorsorge. Wladimir Putin und Barack Obama wollen am Montag miteinander sprechen, doch worüber, in welcher Reihenfolge? Die Berater beider Präsidenten streiten noch. Die Amerikaner wollen den Konflikt in der Ukraine ganz oben auf die Agenda setzen. Da verschärft sich die Lage gerade. Prorussische Separatisten wollen, dass humanitäre Helfer, etwa der UNO, die Region verlassen. Die Russen sagen, Putin werde mit Obama nur darüber sprechen, wenn es die Zeit erlaube. Die meiste Zeit wollen die Russen über den Konflikt in Syrien sprechen. Putin erwartet, dass eine breite Militärallianz die IS-Terroristen bekämpft. Da sollen auch die Amerikaner mitmachen. Ziel sei die Stabilisierung von Staatschef Bashar al-Assad, sagt Putin in einem Interview mit CBS. Auf die Frage, ob die verstärkte russische Militärpräsenz in Syrien nahelege, dass Moskau Assad retten wolle, sagte Putin, da haben sie recht. Im Südosten von Peru haben Ureinwohner Dutzende Touristen festgehalten, darunter auch Deutsche. Nach Polizeiangaben waren es rund 40 Menschen. Die Touristen wurden freigelassen, als Sicherheitsbehörden vor Ort eintrafen. Ärzte hatten sie dann untersucht und Zeichen von Austrocknung diagnostiziert. Die indigene Bevölkerung wollte mit dieser Geiselnahme Gehör verschaffen für ihre Forderung, die Autobahn in ihrer Region fertigzustellen. Die Naturschutzbehörde hatte den Bau stoppen lassen, weil Studien über Folgen für die Umwelt fehlten. Die Reisenden waren in zwei Booten auf dem Weg zum Manu-Nationalpark. Heute fliegen sie in ihre Heimatländer zurück.
Wissensnachrichten.
Das kennt jeder. Ein Platten am Fahrrad, das nervt. Entweder braucht man einen neuen Schlauch oder man frickelt das Loch mühsam zu. Forscher vom Leibniz-Institut für Polymerforschung in Dresden und von der TU Dresden haben jetzt aber ein Gummi entwickelt, das sich selbst heilt. Das könnte zum Beispiel bei Fahrradschläuchen eingesetzt werden. Anna Kohn aus den Wissensnachrichten. Ihr habt heute über das Thema berichtet. Muss ich jetzt nie wieder Löcher flicken?
Ja, im Moment leider schon noch. Fahrradschläuche könnten zwar schon aus dem neuen Gummi gemacht werden, aber an einer Lösung für Fahrradmäntel oder für zum Beispiel Autoreifen arbeiten die Forscher gerade noch. Autoreifen sind zum Beispiel schwieriger zu bewerkstelligen, weil sie aus vielen verschiedenen Kautschukarten bestehen.
Aber bei Fahrradschläuchen soll es funktionieren.
Genau. Und das liegt daran, dass in diesem neuen Gummi die Moleküle anders vernetzt sind als bei normalem Gummi. Also du musst dir das so vorstellen. Bei normalem Gummi sind die Moleküle durch Schwefelbrücken verbunden. Und wenn da ein Loch drin ist, dann geht die Brücke kaputt und das war's. Das kannst du nicht reparieren. Bei diesem neuen Gummi sind die Moleküle physikalisch verbunden durch Ionen. Und wenn in dem Gummi ein Riss ist, dann kann er geheilt werden, weil das Material nicht vulkanisiert werden muss, also durch Schwefel und Hitze verbunden werden muss, sondern weil sich die Ionen wieder zusammenfinden.
Also es lässt sich alles ganz anders zusammenbringen. Woher weiß denn das Gummi, dass denn an einer Stelle ein Riss ist?
Naja, also wenn es ein richtig großes Loch ist, dann musst du tatsächlich noch ein wenig nachhelfen und das Gummi zusammendrücken. Es verwächst sozusagen dann aber von allein. Das dauert nur ein bisschen, also bis zu 48 Stunden.
Und bei kleinen Rissen geht das, ohne dass ich irgendwas mache?
Ja genau, diese Mikrorisse, die heilt das Gummi selbst, weil durch das Fahren das Material ja eh immer zusammengedrückt wird und so hält das selbst heilende Gummi auch viel länger.
Also gute Nachrichten für mein Fahrrad. Leider gibt es das alles noch nicht auf dem Markt. Dann reden wir aber über etwas Schönes, was es schon gibt, nämlich Essen. In den USA haben Forscher mehr als 150 Leute gebeten, 3 Wochen lang alles zu fotografieren, was sie essen oder trinken. Was ist dabei rausgekommen?
Also, dass zumindest die US-Amerikaner völlig unregelmäßig und zu ganz verschiedenen Zeitpunkten essen. Also die sind weit von den üblichen Mahlzeiten morgens, mittags, abends entfernt.
Was haben denn die Teilnehmer da so alles gegessen?
Also zum Frühstück gab es viel Kaffee und was mit Joghurt. Dann tagsüber gab es Sandwiches und Burger. Und abends gab es viel Gemüse, Eis und Alkohol. Und die ersten Fotos von Schokolade und Süßigkeiten, die gingen so ab 10 Uhr morgens bei den Forschern ein.
Das klingt alles so gar nicht geregelt. Ne?
Ja. Nee, also mit dem Schema Frühstück, Mittag, Abendessen hat das wirklich gar nichts mehr zu tun. Obwohl die Teilnehmer vorher oft selbst angegeben haben, dass sie nach diesem Muster essen. Aber auch wo die Leute gegessen haben, war total chaotisch. Also da war alles dabei, im Bett, auf der Couch, am Tisch, im Auto, sogar beim Tanken. Und was die Uhrzeit betrifft, die Hälfte der Teilnehmer hat ihre Mahlzeiten auf die ganze Zeit verteilt, in der sie wach waren, also auf etwa 15 Stunden. Und mehr als ein Drittel wurde nach 6 Uhr abends gegessen. Also es liegt ein Schwerpunkt auf diesem Abendessen, beziehungsweise den mehreren Mahlzeiten am Abend.
Wo man da immer sagt, abends essen ist nicht so gesund, ne?
Das stimmt. Und als einige übergewichtige Teilnehmer die Zeit verringert haben, in der sie gegessen haben, haben sie auch leicht abgenommen. Das lag aber mehr daran, dass sie zum Teil doch auch weniger gegessen haben in dem kürzeren Zeitraum.
Also früher essen hilft nicht allein beim Abnehmen. Als drittes Thema hast du noch was über Tierversuche mitgebracht.
Genau, heute ist in Berlin das Deutsche Zentrum zum Schutz von Versuchstieren eröffnet worden. Da forschen Wissenschaftler an Alternativen und beraten auch Behörden oder Forschungseinrichtungen. Im Jahr 2013 wurden in Deutschland knapp 3 Millionen Wirbeltiere in Tierversuchen eingesetzt. Vor allem Mäuse und Ratten sind das oft. Es gibt aber auch Forschung mit Katzen, mit Hunden, mit Pferden oder Affen. Und Tierversuche werden zum Beispiel bei der Entwicklung von Medikamenten oft eingesetzt.
Die werden da noch gebraucht, aber was kann man denn da anders machen? Was sind denn die Alternativen zu Tierversuchen?
Also bei neuen Verfahren werden zum Beispiel Zellkulturen genutzt, um Organe nachzubauen. Und bei Tierversuchen, die man gar nicht ersetzen kann, soll jetzt eben versucht werden oder soll sichergestellt werden, dass die Tiere so wenig wie möglich leiden.
Vielen Dank, Anna Kohn war das aus unseren Wissensnachrichten.
Wetter.
Deutschland steht ein herbstliches Wochenende bevor. Die Meteorologen erwarten Nebel, Sonne und fröstige Nächte. Überall da, wo der Himmel klar ist, ist Bodenfrost möglich. Bis mittags löst sich der Nebel auf. Auch Nieselregen ist drin, bei Werten zwischen 13 und 20 Grad.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Und als Podcast auf dradiowissen.de.